Hier ist eine Halbzeit mit die Katar-Ausgabe am Tag 1 nach der Niederlage im Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Wir haben Land und Leute besucht und getroffen. Wir sprechen über Erfahrungswerte in diesem Land, im deutschen Lager, im brasilianischen Lager, auf Busfahrten und in U-Bahnen. In Uber oder Ubers, sagt man Ubern? Ubers. In Ubers oder Taxen. Und wir analysieren auch nochmal diese Niederlage gegen die Japaner. Ossi?
Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Werbung. Die WM steht vor der Tür und auch die Deutsche Telekom ist natürlich dabei. Sie zeigt ab dem 20. November alle Spiele bei Magenta TV. Mit dabei sind unter anderem Moderatorinnen, Kommentatorinnen und Experten wie Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und ein Mann, den ihr kennt. Wolf!
Ja. Wolf! Ich, ja, ich bin dabei. Ich bin Wolf, du bist dabei. Ja, ich freue mich, ich bin vor Ort dabei.
Kannst du uns sagen, auf was die Fans sich freuen dürfen bei Magenta?
Na, Magenta ist der einzige Sender, der alle Spiele der Fußballweltmeisterschaft zeigt. Alle. 16 davon exklusiv. Ich bin vor Ort, großes Expertenteam, Freddy Bobic, Martin de Michelis. Es wird Schiedsrichterentscheidungen geben, die Patrick Ittrich analysiert. Taktikanalysen mit Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Die WM wird auf TikTok vertreten sein mit Paul Fischer. Wir sind vor Ort mit einem Investigativteam. Also 14 Stunden täglich über 3 Kanäle verteilt. Es wird der absolute Wahnsinn. Mehr WM geht nicht. So ehrlich muss man sein. Bei Magenta TV. Und wer sich jetzt für die Buchung eines Magenta TV-Tarifs entscheidet, der bekommt die ersten 6 Monate nicht in Rechnung gestellt. Und auch ohne Telekom-Anschluss für 10 Euro monatlich via App Zugang zum Angebot von Magenta TV. Also alle WM-Spiele für einen Zehner, finde ich, ist ein guter Deal. Und der Tarif ist monatlich kündbar. Also besser
geht
nicht.
Noch hinzufügen.
Besser geht nicht, Ossi. Besser geht nicht.
Besser geht's wirklich nicht. Werbung. Wolf, während wir in der Wüste hocken, steht ja Weihnachten schon quasi vor der Tür. Und ich glaube, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen und sich Gedanken zu machen, was es denn an Geschenken geben soll. Egal, ob für jemand anders oder für deinen speziellen Freund in der Hose, Wolf. Der kann nämlich immer auch ein Geschenk gebrauchen. Dieses Jahr werden die Feiertage dank Manscaped besonders fröhlich.
Ja, werden sie? Werden sie bei dir besonders fröhlich?
Ja, also
für Da freue ich mich für dich.
Wenn ich dann wieder zu Hause bin?
Dann werden sie fröhlich. Mit den Manscaped-Produkten. Und insbesondere ans Herz legen möchte ich euch das Platinum Package 4.0 von Manscaped. Da ist drin Bodywash, Shampoo, Spülung, Conditioner, Deo-Stick. Es ist der Körperhaartrimmer ist drin. Der Ohren- und Nasenhaartrimmer ist drin. Alle mit SkinSafe Technology ausgestattet. Dann ein 4000K LED Spotlight, das man auch im Dunkeln rasieren kann, wenn man denn möchte oder muss. Gut duftende Plätzchen sind zum Anbeißen und wenn du gut duftest, dann bist du's sicher auch. Ne? Alle Pflegeprodukte von Manscaped verzichten auf Sulfate, sind vegan und sorgen für ein angenehm gepflegtes Hautgefühl und verleihen dir einen wunderbaren Duft. Dazu gibt es noch die Intim Deo Lotion und das Intim Toner Spray. Alles im Platinum Package 4.0 von Manscaped.
Und wisst ihr, was das Beste ist? 25% auf alles. Es ist der größte Sale des Jahres. Das heißt, ihr braucht nicht mal einen Rabattcode. Der Rabatt wird beim Bezahlvorgang automatisch angewendet. Kostenloser Versand. Also ein stressfreieres Shoppen in der Vorweihnachtszeit gibt's mit Sicherheit nicht. Und es ist in diesem Paket, wie Wolf gerade schon erwähnt hat, wirklich für jeden was dabei. Damit auch unterm Weihnachtsbaum.
Es ist für jeden was dabei, was
schön
hier ist alles drin. Also das ist wirklich ein Geschenkpackage par excellence.
Also besser geht nicht, würde ich sagen, oder?
Besser geht nicht, besser geht nicht.
Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf.
Ja, servus, grüezi und hallo, mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist
in der Stimme brüchig,
Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres Eures Vertrauens live aus Doha und ihr habt ihn schon gehört mit brüchiger, nicht brüchiger oder wie auch immer Stimme.
Fest. Meine fest. Stimme ist fest, deine ist brüchig.
Ich grüße dich, Wolf.
Grüße dich zurück. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen?
Ein sehr schöner Einstieg.
Ja.
Weil jetzt habe ich da einen schönen Ohrwurm den ganzen Tag wahrscheinlich.
Ja, 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 da, bitte, gern geschehen.
Also ich hätte gerne auch einen Ohrwurm von gestern vom Spiel gehabt, um damit vielleicht mal gleich die eine meiner berühmten Überleitungen zu schaffen.
Ja, das stimmt. Aus der Hölle.
Aber vielleicht damit mal angefangen. Wir waren beide im Stadion, wir haben uns zwar nicht gesehen, wie wir im ganz kurzen Vorgespräch festgestellt haben, was ich sehr traurig fand.
Total.
Und die Zeit wird ja möglicherweise knapp, in der wir uns sehen können.
Bleibst du bist, hängst ausschließlich an der deutschen Mannschaft, oder?
Ja, Stand jetzt ja, genau. Also ich weiß dann nicht, wenn es wirklich nach der Vorrunde vorbei sein sollte, was ja passieren kann, dann kann schon sein, dass ich noch irgendwie die Achtelfinals oder so mitnehme. Das entscheiden wir dann spontan, aber grundsätzlich hänge ich an Hansi Flick und seinen ja, wie auch immer. Seinen Spielern. Stimmung gestern, Wolf. Es war ja in einem Stadion, was hier so ein bisschen außer Reihe fällt. Ne? Es ist ein altes Leichtathletikstadion. Ich glaube, von 1976 habe ich gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es da Doha schon
dass
gab.
Dass es da in Katar schon Leichtathletik gab. Ja, da sind die Beduinen hier um die Wette gelaufen.
Genau. Und noch mit Laufbahn. Die war gestern irgendwie so grün übermalt. Weiß ich nicht. Da lag Kunstrasen.
Nee, da lag so ein Kunstrasenteppich.
Genau. Und Hansi Flick hatte irgendwie gefühlt die größte Coaching-Zone aller Zeiten.
Beide.
Und auch ansonsten fand ich es irgendwie, also es war das erste Spiel, was ich gesehen habe. Du hast ja schon ein paar gemacht. Ich bin auch schon eine Zeit hier.
Ja, es war das zweite. Also bei mir war es das zweite. Ich habe zwei fünf Spiele gemacht.
Okay. Aber ich fand es einfach spannend natürlich zu sehen mal, wie kalt es denn wirklich ist im Stadion. Es war am Anfang war nichts angenehm, nachher war es fast ein bisschen fröstelig, fand ich so ein bisschen. Und ich habe mir auch einen leichten Schnupfen geholt, habe ich den Eindruck. Und ansonsten die Atmosphäre war irgendwie schräg, fand ich. Also es war deutlich in Überzahl die Japaner, wenig Deutsche, noch weniger als ich gedacht hätte. Und selbst diejenigen, die da waren, haben sich eigentlich nur nach dem Tor so gemeldet, hatte ich den Eindruck, oder? Also es war
Sowieso eine bizarre Stimmungslage in den Stadien. Also ich war ja auch im Eröffnungsspiel, wo nach 25 Minuten die ersten gegangen sind, zur Pause quasi die Kirche leer gesungen war. Und ich im Nachhinein mit Kataris gesprochen habe, die mir gesagt haben, naja, es ist halt so. Also wenn das hier nichts ist, dann wird hier nicht unnötig die Zeit verschwendet.
Ach, das machen die immer, oder was?
Mit Zugucken oder mit Anfeuern, dann geht man halt. Also
das machen die immer?
Das Debakel bis zum Ende guckt man sich nicht an. Das ist so. Das ist also ist auch nicht bereit, irgendwie dann stimmungsmäßig in Vorleistung zu gehen oder möglicherweise aufmunternd in Vorleistung zu gehen. Das ist scheinbar eine Frage der Kultur. Also das hat hier keinen überrascht.
Also
weltweit oder? Natürlich schon, weil die Fußballkultur einfach eine andere ist. Aber hier ist, also hier kommen ja auch zu normalen Ligaspielen einfach nur 1000 Leute. Wenn hier Al-Sadd gegen, Al-Gharraf oder so spielt, dann sitzen halt 1000 Leute da. Und wenn die Garaff-Ultras sehen, das Ding geht in die Wicken oder in die Wüste, dann gehen sie halt. Ja, also
das 0-3 schauen sie sich auf keinen Fall 90 Minuten an.
Das ist interessant. Das scheint, dass es hier so zu sein scheint. Wie gesagt, wir kennen es anders. Die Japaner sind ja auch nach dem, jetzt, um mal aufs Spiel zu kommen, nachdem sie das die Partie gedreht hatten, auch wirklich abgegangen. Also sowohl die gesamte Ersatzbank ist auf den Platz gestürmt, als auch die Fans, fand ich, waren sehr euphorisch schon vor dem Spiel, was ich so mitbekommen habe, auch mit zwei, drei gesprochen und fühlten sich nachher bestätigt, während man in Deutschland oder in der deutschen Mixzone oder auch bei der Pressekonferenz wirklich in schockierte Gesichter guckte, hatte ich den Eindruck.
Ja, also ich war es ja selbst auch. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war jetzt ja beruflich eingespannt, ne, weil ich das Spiel für Magenta begleitet habe. Also Sprachlosigkeit ist nicht Teil meines Berufsbildes. Also insofern muss ich es in irgendeiner Form ja analysieren. Aber die Wahrheit ist, dass ich fassungslos war. Also wie SC Freiburg und der VfL Bochum die deutsche Nationalmannschaft erlegt haben.
Ich glaube, ich habe es
sogar so ähnlich gesagt.
Ich finde, man muss ja so zwei Sachen sehen. Ne? Also ich finde drei eigentlich. Die Leistung.
Drei.
Fangen wir mit der Aufstellung an. Am Ende wurde noch nie so viel im Vorfeld, auch bei uns, auch in diesem Podcast, in den vergangenen Wochen, Monaten und gefühlt schon Jahren darüber diskutiert, wie Deutschland denn spielen könnte. Und am Ende kam es doch anders. Also Hansi Flick hat Niklas Süle auf rechts gestellt, hatte, glaube ich, wirklich kaum einer, ich würde sagen gar keiner, tatsächlich mit gerechnet, dass er das dann doch noch macht. Nico Schlotterbeck ist in die Innenverteidigung gerutscht. Thomas Müller stand dann doch in der Startelf, wo alle eigentlich auch gedacht haben, bis zuletzt, im ersten Spiel wird er den noch nicht bringen. Gündogan kam rein statt Goretzka. Also es waren ja schon so ein paar Überraschungsmomente dabei. Der Plan meiner Meinung nach ging 60, 65 Minuten relativ gut auf.
Der Plan ging auf. Also jetzt an der Startformation irgendwie rumzumäkeln, natürlich kannst du sagen, wieso Müller nach der Pause sofort von Beginn an? Wieso Süle rechts, wenn du eigentlich von deiner Kaderstruktur her das Commitment hast, dass du einen Spezialisten auf rechts stellst, also zumindest Kehrer. Ne? Ob jetzt Goretzka oder Gündogan, das spielt keine Rolle. Aber nochmal, du sagst es ja richtig, das sind über 65 Minuten lang, hat das hervorragend funktioniert, fand ich. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Japanern insgesamt. Hatte im Vorfeld hier mit einigen Kollegen gesprochen, also in Vorbereitung auf das Spiel, die gesagt haben, ja, das Problem ist, der ist so vorsichtig und der ist so zurückhaltend. Und wir haben so viele gute Spieler und schnelle Spieler, die eigentlich kicken können. Und der stellt sich nur hinten rein und so. Aber gegen Deutschland ist dieser Plan halt vollumfänglich aufgegangen, auch weil die deutsche Mannschaft einfach viel hat liegen lassen.
Ja.
Also ich habe nach 60 Minuten gesagt, die müssen jetzt nur das Spiel zumachen, dann können wir gehen. Also das ist so.
Wie die Kataris.
Ja, genau. Das Nur war eben so groß, es war zu groß gestern. Und dann habe ich, und dann können wir, glaube ich, über die Wechsel können wir tatsächlich diskutieren.
Müssen wir.
Goretzka für Gündogan ist für mich ein relativ entscheidender Wechsel und ist auch einer, den, glaube ich, Hansi Flick so nicht mehr machen würde. Er macht ihn deshalb, meiner Meinung nach, weil er Hansi Flick ist. weil er einfach ein netter Typ ist. Er macht diesen Wechsel, weil das ein Kopf-an-Kopf-Rennen war in der Position neben Kimmich. Und er will irgendwie beide zufriedenstellen. Und also sowohl Goretzka als auch Gündogan. Weil Goretzka, wie man hört, maximal pisst war, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Und das ist eine Nummer, die halt einfach selten gut geht. Weil Gündogan noch dazu, also zu den tragenden Säulen gehörte. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, der hat auch am Anfang hat einen kapitalen Fehlpass gespielt.
Wo dann das Abseits-Tor fällt, ne?
Genau. Aber ansonsten war das, wie sagt man in Bayern, runde Geschichte. So. Also jetzt wird er vielleicht im Nachhinein verargumentieren, ja, der war platt oder der war fertig oder so. Damit nimmt er natürlich, hat er dem deutschen Spiel was genommen.
Würde ich eins zu eins unterschreiben, Wolf.
Und durch Goretzka nichts gegeben.
Genau.
Und dann fliegt natürlich, ist natürlich 8 Minuten lang komplette Geisterbahn. Ne? Und was dann fehlte für mich, war so die klare Struktur zu wissen, pass auf, wir haben noch 10 Minuten Zeit, die spielen mindestens 6 Minuten nach, also wir haben noch eine gute Viertelstunde. Da jetzt die Ruhe zu bewahren, und dann hat der alles eingewechselt, was Götze und Füllkrug und, also er wollte es, und Moukoko, und er wollte das Schicksal provozieren, und es fehlte so eine klare Struktur in meinen Augen.
So, das ist sehr, das sehr, sehr, sehr viel Richtiges gemacht. Ich habe dreimal versucht, dich abzugrätschen.
Bin vor die Wand
gelaufen. Nein, alles gut. Ich bin, also diese, können wir kurz machen. Ich bin zu 99,9% bei dir. Also vor allen Dingen auch bei der möglicherweise dem Grund für den Gündogan-Goretzka-Wechsel, glaube ich auch. Er wollte Goretzka zufriedenstellen. Gündogan im Prinzip, ja. Ja, es war genau wie du hast es 1:1 gesagt, ich könnte es besser nicht formulieren. Ich sage, dadurch ging halt Stabilität verloren, die Gündogan im Spiel gegeben hat. Gemeinsam mit Kimmich, finde ich, die haben es nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, die recht schwierig war in der Anfangsphase, haben es sehr gut gemacht. Beide Raum auf links, sehr, sehr gute Partie gemacht, nach vorne zumindest. Ne? Ja. Es ist halt immer du nimmst halt ein bisschen in Kauf, dass du hinten offener bist, logischerweise, aber es ist ja fast alles über links gelaufen am Anfang. Wirklich fast jeder Angriff.
Ja.
Und den berühmten Sack zuzumachen, da gab es genügend Gelegenheiten. Und da müssen sie sich wirklich an der eigenen Nase fassen, weil die hatten jetzt zwar keine, die standen jetzt nicht dreimal allein vorm Tor, aber sie standen, ich sag mal, sie kamen 5-6 Mal in Abschlusssituationen innerhalb oder rund um den 16er frei, relativ frei.
Ja.
Und da muss es dann halt einfach auch mal klingeln. Und wenn das 2-0 fällt, ist der Drops gelutscht. So, dann kommt der Japaner, glaube ich, nicht nochmal zurück. Jetzt reden wir über die weiteren Wechsel. Musiala rauszunehmen, der immer besser ins Spiel kam, der mit seinen 1:1 Aktionen immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Meiner Meinung nach der zweite Fehler. Der Wechsel, und ich hatte eben auch den Eindruck, was du gesagt hast, hinten raus wurde es dann ein bisschen wild und chaotisch. Das erinnerte mich fast ein bisschen an die Schlussphase von Jogi Löw, bei dem das auch bei der Europameisterschaft zum Beispiel der Fall war, wo dann einfach, genau wie du sagst, ne, alles reingeworfen, komm, wen haben wir noch? Hier, ach so, du auch noch? Ja, komm rein. So ein Plan B, ne? So ein Plan B zu haben.
Das ist wie beim Dart, wenn du alle Pfeile in der Hand hast und schmeißt sie einfach Richtung Scheibe, in der Hoffnung, dass einer das Bull trifft.
Ja, genau. Oder die Triple 20, ja. Ja, und das ist am Ende ein bisschen, finde ich, auch zu wenig gewesen, wenn man jetzt mal die Trainerleistung, die muss man heutzutage ja auch mit reinnehmen, fand ich das auch ein bisschen zu wenig, was da von Hansi Flick kam. Und er war auch geschockt, hatte ich den Eindruck. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was passiert jetzt? Ne? Unabhängig von der sportlichen Ausgangslage, die Stimmen danach, puh, muss ich sagen, hatte ich in der Form nicht erwartet. Gündogan sofort mit einer deutlichen Kritik auch in Richtung der Mitspieler. Neuer, relativ klare Worte gefunden. Und wenn du, wir haben uns heute Nacht noch die Mühe gemacht, das alles nochmal abzuhören und abzutippen und dann gegeneinander zu legen. Und da musst du sagen, ja, da hörst du raus, dass es in der Mannschaft halt rumort, sage ich mal. Und was jetzt das Schlimmste, was passieren kann, ist, glaube ich, dass die jetzt gegenseitig aufeinander losgehen und die einen dem anderen das in die Schuhe schieben. So die Abwehr dem Sturm. Warum habt ihr nicht warum haben wir den Sack nicht zugemacht?
Ding ist doch, das sind doch alles kritische Geister. Alles. Die spielen alle bei Top-Clubs. Die sind es alle gewohnt, dass man sich kritisch mit Leistungen auseinandersetzt. Weil sie alle, weil in ihren Clubs immer das Maximum erwartet wird. So, und wenn du dann, also ich habe diese Szene von Rüdiger noch vor Augen, die habe ich während des Spiels im Übrigen gar nicht so wahrgenommen, wo er so wie so ein heiterer Springinsfeld neben Dohan, glaube ich, herläuft.
Asano.
Oder
ist egal.
Asano, genau. Ja. Ist ja wurscht. Das ist so eine Form der Überheblichkeit, der deutschen Mannschaft nicht gut zu Gesicht steht.
Ja.
Wenn es denn richtig interpretiert ist. Also da können auch Bilder einen manchmal in die Irre führen. Also entsprechend, ich habe gestern während des Spiels, habe ich es nicht so wahrgenommen, als dann mehrere Leute darüber gesprochen haben und du dir dann die Bilder, zumal in Zeitlupe anguckst, dann sieht es schon ein bisschen komisch aus,
ehrlicherweise. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zumal er danach auch noch lacht und, ne, also.
Genau.
Ja.
Also ich bin jetzt, ich bin jetzt weit davon entfernt, weil ich es auch, weil ich es nicht beurteilen kann, stimmt es in der Mannschaft oder stimmt es in der Mannschaft nicht, also im zwischenmenschlichen Bereich. Die Nummer gestern, also die, insbesondere diese 10 Minuten, das hat mich auch ein Stück weit an das England-Spiel erinnert. Du hast alles im Griff, du führst halt einfach nicht hoch genug. Also in, gegen England war es 2-0.
Also du meintest in der Nations League, war, ne? Ich dachte, du warst gestern, jetzt bei der EM. Ja.
Gestern 1-0. Aber und dann auf einmal machen, ist der Haken dran. Und dann überrennen die dich. Und auf einmal ist das Spiel gedreht. Da sind sie in der Schlussphase nochmal zurückgekommen. Und da hat, glaube ich, Hansi Flick auch relativ wild gewechselt. Und da ging es dann noch auf, dass Havertz das 3-3 noch gemacht hat, glaube ich. War Havertz, ja, oder?
Ja, exakt, genau sowas.
Ja, also das war, das hatte für mich sowas, also sowas Déjà-vu-mäßiges. Also zumindest in Teilen.
Da wir noch so viele andere Aspekte haben, die wir unbedingt auch beleuchten wollen, abseits des Sportlichen. Ich glaube, auch euch da draußen interessiert auch vor allen Dingen, wie es hier so ist vor Ort, was wir so erlebt haben bislang. Lass uns einmal noch ganz kurz auf Spanien schauen. Ne? Die haben gestern Abend Costa Rica kurz 7-0
geschreddert.
Ja. Einmal durchgezogen. Das hat jetzt aber, ehrlich gesagt, noch nicht so viel zu bedeuten, finde ich, außer, dass es die Ausgangslage für Deutschland natürlich noch deutlich erschwert, weil von der Tordifferenz wirst du Spanien nicht mehr überholen.
Genau, also das bedeutet, und nur um das nochmal klar zu machen, erstes Kriterium bei Punktgleichheit ist der direkte Vergleich. Und dann reden wir über Tordifferenz, beziehungsweise mehr geschossene Tore. Das bedeutet, dass selbst unentschieden zu wenig sein könnte gegen Spanien.
Und das
nur mal der Vollständigkeit halber.
Genau. Und wenn man davon ausgeht, dass Japan Costa Rica schlägt, was ich jetzt nicht tue, dann wird's halt wirklich schon verdammt eng. Dann musst du Spanien halt am Ende schlagen und Costa Rica schlagen. Dann brauchst du dir auch keine Rechenspiele machen, so, ne? Du musst halt jetzt zweimal gewinnen. Punkt. Und ich sage auch nicht, dass die Mannschaft das nicht im Köcher hat. Die kann auch Spanien schlagen. Allerdings ist, glaube ich, von allen Gegnern, gegen die Deutschland so in den letzten 20 Jahren gespielt hat, ist Spanien schon der berühmte, viel zitierte Angstgegner. Gegen die haben wir wirklich selten gut ausgesehen. Ich erinnere mich jetzt
teilweise echte Hiebe kassiert.
Ja, genau. Ich erinnere mich an das 0-6 in der Nations League, noch unter Löw. Ja. Ne? Diverse Halbfinals und Finals bei großen Turnieren auch. Und was man gestern gesehen hat, das hat zumindest ich so von dem 7-0 als wichtigste Erkenntnis mitgenommen. Die haben halt gerade Bock, ne? Da ist eine neue Generation auf dem Platz mit vielen jungen, offensiven Top-Spielern. Da wächst was ran. Und wenn du 7-0 zum Auftakt gewinnst, dann gehst du jetzt mit relativ breiter Brust mal in das zweite Spiel. Also die werden sich jetzt nicht vor Deutschland in die Hose machen.
Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und das kleine Minus, was es ja bei Spanien in den letzten Jahren gab, war, dass sie diese Fülle an Chancen nicht verwertet haben. Mhm. Und es war klar, wenn sie anfangen, die Chancen zu verwerten, also brichst runter auf Dani Olmo. Wenn Dani Olmo plötzlich anfängt, Tore zu schießen, dann weißt du, das ist jetzt eine Mannschaft, die wieder um Titel mitspielen kann.
Ja.
Und das meine ich so, wie ich sage. Also Spanien hat man ja ausgeklammert eigentlich und haben viele ausgeklammert, als es um die Favoriten ging. Wenn du das gestern gesehen hast, ich sage es mit aller Vorsicht, weil es nur, mit allem Respekt, nur Costa Rica war, aber wenn du das gestern gesehen hast, dann weißt du, dass das ist eine Truppe, die um den Titel mitspielen kann und mitspielen will.
So, Wolf, hast du die Binde an? Trägst du rechts eine, links eine?
Ich trage keine Binde.
Die mit den drei Punkten.
Ich trage keine Binde, ey. Das ist, ach du lieber Gott, ey, was eine Nummer. Da hat sich doch hier, wer hat sich denn da gemeldet? Irgend so ein katarischer Scheich oder Repräsentant oder der so mit ein bisschen Häme, so ist das, wenn man sich nicht mit Fußball beschäftigt?
Ja, habe ich auch gesehen, ja. Bei Twitter. Ja, ist natürlich Quatsch, aber auch das vielleicht nochmal, um es auf Deutschland rüberzuziehen. Natürlich war das, was Hansi Flick im Vorfeld unbedingt vermeiden wollte, dass es jetzt wieder um alles geht außer Fußball. Und da hat sich dann aber der DFB bei aller Kritik an der FIFA, die absolut berechtigt ist meiner Meinung nach, hat sich aber auch wieder mal ein Stück weit selber in diese Lage gebracht, weil es kann für mich nicht sein. Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht wieder anfangen, welche Zeichen und welche Binden und Wolf, oder? Ja. Also sei denn, du willst es unbedingt.
Was du willst, wir können sprechen über was du willst.
Ja, ich finde aber, der Punkt ist, der DFB war wieder mal schlecht vorbereitet. Also wenn du vor 3 Monaten den Antrag stellst oder das bekannt gibst, dass du diese One-Love-Binde, über die wir ja auch schon diskutiert haben hier, ob die gut ist, schlecht ist, besser ist als alles Regenbogen und so weiter. Und du hörst dann 2 Monate und 3 Wochen nichts von der FIFA, kriegst keine Antwort, kriegst keinen ans Telefon. Die reagieren einfach nicht, die lassen dich am ausgestreckten Arm verhungern. Und dann wunderst du dich, dass die 2 Tage vor dem Turnier sagen, so, Freunde, wenn er die anzieht, dann guckt ins Reglement, dann gibt's dafür eine Strafe. Die kann anfangen mit einer gelben Karte, das geht hin weiter bis zu, gucken wir mal, was wir dann noch machen. So, ja. Und dann gucken die sich an und sagen, oh, Unverschämtheit und die FIFA und das kann doch nicht sein und wir drohen mit Klage. Das hättest du ja alles vorbereiten müssen. Die hätten doch ab dem Moment, wo die FIFA reagiert, sagen müssen, alles klar, wir haben mit dem CAS gesprochen, wir haben unsere Anwälte das prüfen lassen, das und das und das. Oder du ziehst es einfach durch und das wäre mein eigentlicher Wunsch gewesen, weil es war ja eine gesammelte Aktion mit den ganzen anderen Nationen, von England angefangen, die mit der FA im Rücken der stärkste Verband Europas sind, mit dem DFB, der größte Sportverband der Welt, mit dieser Macht, die du hast, es einfach durchzuziehen, um der FIFA den Spiegel vorzuhalten und sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und zu sagen, so und jetzt schickt er uns nach Hause? Ja, dann schickt uns nach Hause. Dann spielt die WM zu Ende mit Marokko und Tunesien und weiß ich nicht wem. Das wäre mein Wunsch gewesen. Weil ich glaube nicht, dass die FIFA so rigoros durchgegriffen hätte, wenn es diese Aktion von allen Verbänden gegeben hätte.
Ja. Ossi, es gibt so viele Wahrheiten im Zusammenhang mit dieser Binde. Ja, also es gehört ja zur Wahrheit auch mit dazu, dass diese Binde in Deutschland belacht wurde.
Ja.
Erst wurde sie mehrheitlich belacht oder Social Media mehrheitlich belacht. Das ist ja immer noch, da muss man ja immer gewisse Unterschiede machen, also Social Media mehrheitlich belacht. Dann wurde Social Media mehrheitlich kritisiert, dass man diese Nummer jetzt nicht durchzieht, wie du es ja auch forderst. Am Ende greift die Kritik an den nationalen Verbänden meiner Meinung nach zu kurz. Weil am Ende, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, es geht um ein Symbol für Vielfalt und für Menschlichkeit. Darum geht's, um nichts anderes. Es geht nicht darum, dass da auf der Binde irgendjemand beleidigt wird oder irgendjemand stigmatisiert wird oder um irgendeine Radikalaussage oder sonst, sondern es geht um ein Symbol, das kann man finden, wie man will. Symbol für Vielfalt und Menschlichkeit. Und am Ende wird darüber befunden, wie justiziabel und sanktionierbar dieses Symbol ist. Und das ist so krass, also dass darüber befunden werden muss, finde ich Wahnsinn. Das finde ich einfach Wahnsinn. Und am Ende kannst du auf alle mit dem Finger zeigen, aber mit dem größten Finger musst du auf die FIFA zeigen.
Ja, bin ich bei dir.
Das war klar, absolut. Wenn sie diese WM hier in dieses Land geben, dann wird sich Widerstand regen in den Verbänden. Und wir haben ja schon vor Monaten darüber gesprochen, dass das eine WM wird mit vielen starken Symbolen. Die Iraner singen die Hymne nicht, die Saudis erklären einen Feiertag, die einen wollen die Binde tragen, die anderen wollen Love auf ihrem Revers stehen haben. Verstehst du? Also das ist ja, das Ding haben ja alle, die Nummer haben ja alle. Aber dass ein Symbol für Vielfalt und für Menschlichkeit, was völlig unverfänglich ist, was vielleicht gar nicht so, was vielleicht nicht mal hübsch ist, also über Ästhetik lässt sich ja dann auch am Ende streiten, auch. Aber dass darüber befunden wird, Das kann ich kaum glauben.
Das kann man tatsächlich auch kaum in Worte fassen. Und natürlich ist es so, dass der erste.
Doch, in Worte kann man es fassen, aber man kann es eigentlich nicht glauben, weil ja. es ist doch wurscht. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja, die FIFA sorgt in der Eröffnungsfeier dafür, dass genau diese Themen angesprochen werden, weil sie sich ganz dick auf die Fahnen schreiben.
Ja, da siehst du ja, dass das alles nur dummes Gelaber ist.
Natürlich. Das ist ja fadenscheinig. Ja. Das ist ja Fassadenmentalität.
Genau so.
Sie leben es aber nicht.
Sie leben es nicht.
Und das ist das, was mich am meisten stört.
Das merkst du hier ja bei allen anderen Sachen auch. Ne? Nach außen wird der Schein gewahrt, die tun so und alles, was dann umgesetzt wird. Also ich meine, es gab jetzt Kollegen, die ein T-Shirt anhatten, wo die Regenbogenfahne drauf war, die mussten es ausziehen, die kamen nicht ins Stadion.
Das ist ja dann auch eine Provokation. Der Eisvogel hat mir erzählt, der hat so einen Regenbogen. So einen Regenbogen-Sticker hat er gehabt, den wollten sie ihm erst abnehmen, dann musste er ihn, also ganz abnehmen, dann musste er ihn nur von seinem Kleidungsstück entfernen, durfte ihn aber behalten. Also das war ja abzusehen. Wir haben mit Engländern gesprochen, die in dem Spiel gegen Iran auf Plakaten ihre Sympathien bekunden wollten mit dem Widerstand im Iran, ne? Dem wurde alles abgenommen. Also da stand nicht drauf, fuck you, Iran, ne? Was man hätte verstehen können, sondern da standen einfach nur die Schlagworte, die sowieso in der Welt sind.
Und Freedom.
Ja. Die nehmen die ab, einfach. Das ist echt schwer zu begreifen.
Aber das sind ja genau
schwer zu begreifen.
Genau, wie du es am Anfang gesagt hast, Wolf. Ne, das sind halt die verschiedenen Ebenen. Du hast halt die FIFA-Ebene, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn das so, es darf gar nicht dazu kommen, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Punkt. Dann gäbe es das ganze Theater auch nicht und dann würden wir jetzt auch nicht darüber reden. Ich hatte im Prinzip das schon auf die zweite Ebene, sprich DFB, sprich die anderen Nationen, sprich gesammelte Aktionen runtergebrochen, zu sagen, dann habt halt die Eier, dann zieht's halt auch durch und lasst mal gucken, was dann passiert. Da bleibe ich auch dabei. Und wo ich dir auch zu 100% recht gebe, ist diese Scheinheiligkeit und Doppelmoral, die bei uns in Deutschland immer noch herrscht, zu sagen, ey, jetzt ziehen die diese One-Love-Binde an, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist doch nur ein billiger Abklatsch von Dings, von der Regenbogenbinde und so, das sollen sie besser nicht machen. Dann machen sie es nicht und dann heißt es, ah, wie könnt ihr das denn jetzt nicht machen? Also, das hat Kimmich zum Beispiel auch bei der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, teile ich völlig seine Meinung, zu sagen, wart ihr nicht diejenigen, die uns vorgeworfen haben, dass wir dieses Ding tragen wollen und uns jetzt vorwerfen, dass wir es nicht tragen? Ja, stimmt, hat er recht.
Die großen Verbände müssen jetzt die Chance nutzen. Jetzt, wo die FIFA komplett demaskiert ist, durch dieses Turnier und durch das Handling hier komplett demaskiert ist, müssen die Chance nutzen und müssen im April einen Gegenkandidaten einen Gegenkandidaten gegen Gianni Infantino stellen.
Aber das ist doch, Wolf, auch das, die, ich, ja,
gute, das ist jetzt eine politische Ebene.
Aber das und ist eine gute Spiele, Idee, aber das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Du weißt doch jetzt schon, dafür ist die UEFA dann wieder zu klein. Das ist ja das Problem dieses ganzen Konstrukts, so wie die FIFA aufgestellt ist, dass die anderen Verbände, sprich Asien und Afrika und so weiter.
Dann musst du als großer Verband musst du sagen, ich glaube, die Dänen denken darüber nach, was ich gelesen habe, aber dann müssen sich die großen Verbände zusammentun und müssen sagen, jetzt unabhängig, jetzt haben wir 4 Jahre Zeit. Im März wird der neue FIFA-Präsident gewählt. Im Moment steht nur Infantino zur Wahl, kein Gegenkandidat. Dann müssen die großen Verbände in dem Fall dann wirklich ihre Machtposition ausspielen und müssen sagen, wisst ihr was, dann macht's alleine. Ja, also dann musst du einen klassischen Konfrontationskurs fahren und den kannst du dann in dem Zeitfenster auch fahren, glaube ich. Also jetzt in den 4 Wochen, also du hast 12 Jahre Zeit gehabt, das gehört ja auch mit dazu. du hattest jetzt 12 Jahre Zeit. Dass sich der Fußball-Weltverband so demaskieren muss, wie bei diesem Turnier, das war ja absehbar, dass es so kommen wird, dass es so kommen muss. Jetzt leisten sie dem Folge. Und dann müssen die großen Verbände zusammen an einen Tisch und müssen sagen, jetzt fahren wir vollen Konfrontationskurs. Weil so können wir es nicht machen. Das ist nicht unser Verständnis von Moral.
Da hätte man noch, würde man sich, es gibt, da hätte man sich...
Ja, und da würde ich auch die Spieler will ich komplett rausnehmen. Das sind Mitte-20-Jährige, die zu politischen Aussagen gezwungen werden in Pressekonferenzen. Ich glaube, dass das Thema einfach schon ein großes war in der Mannschaft und dass die eigentlich gekotzt haben.
Das meine ich doch.
Dass es nur darum geht. Ja, und keiner redet darüber, wie spielen wir gegen Japan, was machen wir gegen Japan. Und deshalb habe ich mich, und jetzt kommen wir zum Fußballerischen zurück, auch ein Stück weit gewundert, dass ich die Wut im Bauch nicht gesehen habe und war dann sogar noch überrascht, mit welcher Seriosität sie dieses Spiel abgearbeitet haben über 60, 65 Minuten. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, die kommen raus und fressen die auf, weil die so eine Wut im Bauch haben. Das ist so das Gefühl, das mir so vermittelt wurde bei den Gesprächen in der Vorbereitung auf das Spiel.
Genau.
Ich dachte, die kommen raus und es geht die Post ab.
Ja.
Und die Japaner fragen nur, wer bin ich und wenn ja, wie viele.
Ja, genau so ist es.
Und dann war ich sogar beeindruckt, mit wie viel Kopf und mit wie viel Geist und mit wie viel Überlegung sie sich die Japaner so zurechtgestellt haben. Das war für erste Viertelstunde immer wieder ein Fehlpass, dann wurden sie immer sicherer, sie kamen nicht in den 16-Meter-Raum, haben es dann aber geschafft, aus Strafraumnähe abzuziehen. Raum hatte immer wieder auf der Seite immer wieder Platz. Kein Zufall, dass der den Elfer rausholt. So, Gündogan verwandelt, staubtrocken, 1-0, kurz vor der Pause, eigentlich 2-0, abgepfiffen, knapp abseits, so.
Weißt du, was ich meine?
Ja, hochseriös spielen die das durch. Ja. Bis dann...
Bei der FIFA, im Zusammenhang mit der FIFA-Wahl und Präsidentenwahl, Kandidatur, wollte ich noch sagen, da wünscht man sich wirklich Rainer Koch zurück. Ne? Das sind Zeiten, wo man sagt, da hätten wir noch einen gehabt, den wir ins Rennen schicken können. Naja, also ich glaube, von uns wird es keiner machen. Ich war auch von Bernd Neuendorf, muss ich ganz echt zugeben, enttäuscht, den ich 2 Tage vorher noch gefeiert hatte, weil er wirklich, wirklich hier einen starken ersten Eindruck gemacht hat, als sie in Katar gelandet sind und Infantino wirklich angezählt hat und gesagt hat, pass auf, wir ziehen das durch, egal wie, kostet es, was es wolle. Und 2 Tage später dann so zurückzurudern, war auch eine bittere Niederlage, finde ich, die erste richtige in seiner Amtszeit. Schauen wir mal, wie es dabei da geht. Ja. Wie geht's dir sonst, Wolf? Du schläfst ja Tür an Tür mit Neymar, habe ich gehört.
Ja, ja.
Hat er dich schon abgeklatscht? Ich hoffe, als er reingekommen ist...
Also, wenn du es nicht weißt, du siehst ihn nicht hier. Also du siehst die Brasilianer siehst du nicht. Also ab und zu mal einer vom Stab mit so von der Presseabteilung. Also da siehst du dir halt nur in den offiziellen Trainingsanzügen. Aber die Edelrösser sind hier abgeschirmt vom Rest der Welt. Und es ist wirklich spektakulär hier in diesem Hotel. Stehen mit Einbruch der Dunkelheit stehen 2 Kamerateams vor dem Hotel. Die sind nur dafür da, um parat zu stehen, falls einer von denen ausbüchst.
Also da steht die ganze Nacht immer...
Das ist kein Scherz. Die stehen die ganze Nacht mit 2 Kameras und halten auf den Eingang.
Ja, siehst du, da
weißt... Also wenn der Neymar morgens um 2:30 eine Idee hat und sagt, ich hab davon einen Club gehört, auf der Pearl, ja, dann, nur dafür stehen die hier. Hier steigen am Hotel ab und zu mal Drohnen auf.
Ja. aber da muss ich sagen,
wo ich mir nicht sicher bin, sind das Sicherheitsdrohnen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass sie nicht wegen mir hier sind. Ja. Aber ich lag im Bett und ich wohne relativ hoch hier. Ja.
Die oberste Etage.
Ich und denke, hier blinkt doch was. Also hier blinkt alles, ne, weil die Hochhäuser natürlich blinken. Hier blinkt doch was. Und dann gucke ich raus und sehe 2 Drohnen vorm Hotel. Da habe ich gesagt, ich mache mal besser einen Vorhang zu.
Aber die Kollegen, aber ich sag mal, die Kollegen von Oglobo und Co., die sind da immer schon dafür bekannt, dass sie recht großen Aufwand betreiben rund um die Sellissau. Ja, ich glaube, die berichten ja auch 24 Stunden am Tag und 365 Tage durch. Das ist schon ganz geil. Aber wie ist so sonst dein Eindruck? Also ich kann ja vielleicht mal anfangen. So, ich habe kürzlich eine Kolumne geschrieben, so mit den ersten Eindrücken. Willkommen in Absurdistan. Ich hatte es mir absurd vorgestellt. Dass es so absurd ist, hatte ich nicht ansatzweise gedacht. Also nach 4 Tagen hätte ich, glaube ich, 50 Geschichten nur darüber machen können, was wir hier schon so alles an Kuriositäten erlebt haben. Also es fängt ja wirklich an, wenn du am Flughafen ankommst und dann mit der Metro irgendwie wohin fährst, mit der modernsten Metro der Welt, vorbei an den modernsten Stadien der Welt, angekommen am modernsten Flughafen der Welt, ins modernste Pressezentrum der Welt, was so groß ist wie der Flughafen selber nochmal. Es ist wirklich alles Wahnsinn. Und ich sag jetzt mal ein Beispiel mit der Metro, die wirklich, also es ist ja komfortabel, es ist ja wunderbar, unbestritten, ne? Aber es ist einfach absurd. Da stehen an jeder Haltestelle stehen, ich weiß nicht, 50 bis 100 Helferinnen und Helfer mit diesen mit diesen großen Fingern, die man sonst nur vom Football oder so kennt, ne? Und zeigen dir, dass du, ob du nach rechts oder links laufen musst, wo aber alles schon 100-mal ausgeschildert ist, dann steht dazu noch einer mit einem Megafon 8 Stunden und sagt nur links rum, links rum, links rum, links rum. Und da gehst du da auf einem geleckten Boden. Ich meine, man kennt jetzt aus Europa, U-Bahn und S-Bahn-Stationen sind jetzt nicht die Plätze, wo man sich gerne besonders lange aufhält. Hier könntest du auch ein Buffet aufbauen oder eine Party veranstalten. Dort gehst du auf die Toilette und hast den Eindruck, du bist im 5-Sterne-Plus-Hotel. Es ist Wahnsinn. Du schmeißt es fällt ein Papierkügelchen, fällt irgendwie irgendwo runter. Da kommen gleich 4 Mann und fegen es weg. In der U-Bahn wohlgemerkt. Es ist Wahnsinn. Es ist absurd. Also es ist wirklich, wirklich absurd. Ich weiß nicht, was du... Dann kommt halt hinzu, was wirklich sehr gut funktioniert, ist Uber, muss ich sagen.
Ja.
Also
das stimmt.
Du gehst aus dem Hotel raus, drückst einmal drauf und innerhalb von 2 Minuten, egal wo du bist, kommt ein freundlicher Mann mit einem meist weißen, älteren Fahrzeug, sammelt dich ein und bringt dich von A nach B. Ich habe mich da mal mit einem unterhalten, dass die überhaupt so viele Leute haben, die Dinger hier fahren dürfen. Aber dann wurde ich aufgeklärt, natürlich wurde es vor der WM aufgeweicht. Und ich glaube, du brauchtest nur einen Führerschein und durftest in den letzten 2 Jahren keinen Unfall gebaut haben. Dann darfst du halt hier Uber-Taxi fahren.
Die fahren natürlich alle wie Halligalli-Drecksau, ne?
Ja.
Das muss man schon sagen. Also hier fährt jeder Kampflinie.
Du hattest ja gleich beim Eröffnungsspiel auch ein Highlight. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen. Du wärst ja fast in der Wüste verendet.
Ja. Das war die Fahrt zum Eröffnungsspiel. Und dem Eröffnungsspiel steht ja eine Eröffnungsfeier vor, die ich logischerweise auch für Magenta übertragen sollte. Und wir sind 2 Stunden vor Anpfiff im Studio in München auf Sendung gegangen und es sollte eben noch eine schöne Schalte geben, wo ich auch so ein bisschen Eindrücke schildere. Und ja, wir sind vom IBC, vom Internationalen Broadcast-Zentrum, Übertragungszentrum, Pressezentrum, sind wir in den offiziellen FIFA-Bus gestiegen und Richtung Al-Bayt-Stadion gefahren. Das liegt ja so ein bisschen außerhalb. Da bist du eine gute Stunde bis im Bus unterwegs. Wir waren voll in der Zeit. 1,5 Stunden vor Beginn der Eröffnungsfeier waren wir also am Stadion, hätten links abbiegen müssen. Da staute es sich dann.
Das hat rechts abgebogen.
Ja, klar. Es kam die erste Scheichkolonne, dann kam die zweite Scheichkolonne. Dann habe ich gedacht, also, wir biegen jetzt hier links ab und sind dann da, ne? Ist er nicht links abgebogen, sondern ist geradeaus weitergefahren. Irgendwas ist hier nicht richtig. Aber da vorne, wahrscheinlich da vorne links abbiegen. Auch da ist er vorbeigefahren. Und dann ist er weiter geradeaus gefahren und plötzlich rechts abgebogen auf die Autobahn. Und fuhr und das Stadion hinter uns wurde immer kleiner. Bis es nur noch schemenhaft am Horizont zu erkennen war. Und wir sind also auf der Autobahn da durch die Wüste geknallt. Und warum soll's da alle paar Kilometer Ausfahrten geben in der Wüste? Weil die Beduinenfamilie auf den Kamelen hat mit Autobahnen nichts zu tun. Ansonsten sind alle froh, wenn sie in die nächste Zivilisation kommen über die Autobahn.
Und zwar so schnell wie möglich. Bewegen sich mit Hubschraubern von A nach B, oder?
Also genau, die, ganz genau. Und dann ist der offizielle FIFA-Bus ist dann irgendwann rechts abgebogen, wo dann eine Ausfahrt kam nach 10, 15 Minuten. Und wir standen auf einem Parkplatz mitten in der Wüste und konnten das Stadion nur noch erahnen.
Und da hat er einen Motor ausgemacht oder was war denn?
Er hat einen Motor ausgemacht und sagt, so. Also, wo wollen wir denn da jetzt verbleiben? Also jetzt ist Schluss hier, es endet die Fahrt, oder? Da war halt dann schon klar, also wir werden das nicht rechtzeitig schaffen, aber das sind natürlich auch Wege dort dann in der Wüste, die sind für offizielle FIFA-Busse einfach zu klein, ne? Und auf einmal kam Polizei. Dann gab's Geschrei vorne, hin, her, lirum, larum. Und dann ist er wieder zurückgefahren. Und stand logischerweise voll im Stau und hat dann noch zweimal die Ausfahrt verpasst, ist noch zweimal in die falsche Richtung gestochen. Und ja, also wir kamen dann schnell durch, weil alle Zuschauer waren drin, aber da hatte Morgan Freeman hat schon gesungen, als wir das Stadion betrafen. Das muss man sich auf der Zunge. Also das, was du gerade erzählt hast, ist das eine, ne? Das ich voll unterschreiben kann. Und dann sitzt in diesem FIFA-Bus ein Fahrer, der den Weg nicht kennt.
Ja, genau. Und das sind dann eben genau die Sachen, wo ich meine, die glaubst du dann nicht. Beim Deutschlandspiel waren wir auch sehr, sehr zeitig da. Es gibt ja einmal dieses Mediencafé, alles sehr nett, da kannst du auch was trinken, was essen. Aber wir haben natürlich auch nach den Ereignissen rund ums Eröffnungsspiel, sprich zu wenig Essen, zu wenig Getränke, Einlasskontrollen haben nicht geklappt, Tickets waren nicht, haben nicht funktioniert, dann haben sie Leute reingelassen, die gar keine Tickets hatten und so weiter, andere, die welche hatten, mussten draußen bleiben. So, und dann gehen wir zu so einer Bude und gucken mal, was es hier so gibt und was die dafür nehmen. Dann ist da angeschlagen, Burger, Pommes, Chicken Wings, whatever, alles natürlich zu FIFA-Preisen, also gesalzen. Ja. Und dann wollten wir mal was bestellen. Es gab davon genau nichts mehr. Also, und wir redeten über anderthalb Stunden vorm Anpfiff. Also, weder ein Burger, noch eine Pommes, noch eine gar nichts. Es gab einfach noch eine gammelige Tüte Chips für irgendwie 8 Euro und ein Wasser. Ja. Und ein Wasser konnte haben. Das ist doch, das kann man sich doch nicht rein. Die pulvern hier Milliarden und Abermilliarden raus und kriegen es nicht hin, ihre Stände zu füllen, dass die Leute was zu essen kriegen, die ins Stadion gehen für teures Geld.
Es sind gestern beim Deutschlandspiel, ne, ist ein kompletter Ü-Wagen abgeraucht. Die produzieren hier jedes Spiel mit mindestens, glaube 24 Kameras ist der Standard. Leg mich nicht fest, vielleicht sind es 22, vielleicht sind es aber auch 30. Also normales Gruppenspiel, ne? Mhm. Also die Hubschrauber und Drohnen nicht mitgerechnet. Also nur Stadion, ne? Da ist gestern funktionierten zwischenzeitlich nur 6.
Von 22, also gute Quote.
Ja, es funktionierten nur 6. Das heißt, die Abseitslinie von Havertz, die gab's ja nie. Die gab's ja zu keinem Zeitpunkt. Die musste jeder übertragende Sender, musste die sich selbst basteln. Obwohl hier, weiß ich, 85 hochdotierte und sehr erfahrene, nicht nur katarische, sondern vor allen Dingen, das wird ja über den FIFA-Host-Broadcaster, die das ja seit Jahrzehnten machen, wird es ja gemacht. Da rauschen so viele Kameras ab, dass du plötzlich einen Standard hast, wie bei einem Zweitligaspiel.
In Heidenheim gegen Sandhausen.
Genau. Heidenheim gegen Sandhausen. Das war der Kamerastandard. Fürs erste Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Japan.
Das glaubt dir keiner.
Gibt's. Wir haben ein Bild da oben. Also, es wird in UHD und 4K und weiß ich nicht, Do Nascimento de Oliveira wird produziert, ne? Wir haben ein Bild, das ist, also, Alter Atari-Qualität. Teilweise Vierecke. Du kannst teilweise am Monitor nicht erkennen, was da los ist.
Aber hattest du, so, das, dann also habt ihr so, den gleichen so, Fernseher wie wir gehabt. Zwischendurch auch.
So war es gestern. So
zwischendurch gestern. Auch mal ausgefallen, ne? Gerne dann.
Du siehst zu Hause, ja. Kannst du jedes Nasenhaar eines Spielers am Geruch erkennen, ne? So am heimischen Fernseher. Und du sitzt als Übertrager, als Kommentator, sitzt du da oben und guckst in so quadratige Pixelbilder. Also, das ist bei Ecuador gegen Iran ist es schon eine Herausforderung. Dazu hat das Signal von unserem Monitor so anderthalb Sekunden Verzögerung zu dem, was auf dem Platz passiert.
Ja, genau das ist der Punkt. Ne? Du hast
und dann sagst du das. Und dann haben wir das nach dem Eröffnungsspiel, haben wir es angemahnt und dann haben wir gesagt, ist halt so.
Genau.
Dann wenn es so ist, dann.
Dann ist es okay.
Dann müssen wir halt sehen, wie wir damit klarkommen.
Ein weiteres Phänomen, ich weiß nicht, ob sich das auch mit deinen Erfahrungen hier deckt, wenn du hier irgendwen fragst, die sind ja alle nett und freundlich und so.
Total.
Ne? Ja. Aber sie sagen dir auch grundsätzlich immer das Gegenteil von dem, wie es wirklich ist oder wie es kommt. Also auch da Beispiel. Ne? Wir kommen hier rein wir haben mit vier Mann ja hier so eine WM-WG. Und ich sag mal, relativ wichtig ist für uns, da wir auch alle nicht zum Spaß hier sind, dass das Internet einigermaßen stabil ist und funktioniert. Ja. Vorher 7-mal abgeklappert, ja, auf jeden Fall bestes Internet aller Zeiten. Ja, komm hier rein, was funktioniert nicht? Internet. So. rufen den Kollegen von der Rezeption an. Ja, klar, kommt sofort einer. Kam natürlich keiner. Halbe Stunde später nochmal angerufen. Ja, wir schicken einen. Ja, okay. Dann kam mir irgend so ein Frägel an, hat erstmal den Router gesucht und nicht gefunden. Wo ich sage, warst du schon mal hier in diesem Gebäude? Ja, gesucht, gefunden. Ah, da ist der Router. Ja, den hatten wir wohl auch schon gesehen. Und sagt, ja gut, funktioniert aber nicht. Wir brauchen ein Passwort. Ne? Also es war offensichtlich ein Netz vorhanden, aber es war halt passwortgeschützt, wie das halt normal so ist. Und hat gesagt, ja, nee, das Passwort braucht er hier nicht. Du musst über Google. Gib mal Google oder YouTube ein. Ich sage, ja, wenn ich YouTube, brauche ich ja erstmal eine Verbindung, um auf YouTube zu kommen. Ja, dann müsste jemand von der IT holen. Dann verschwand der wieder, kam dann irgendwann eine halbe Stunde später nochmal einer von der IT, machte einen Aufkleber auf den Router, wo das Passwort drauf stand und ging wieder raus. Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich nicht. Und das ist hier jeden Tag so. Du kommst ins Hotel, sagst, wo kann ich denn hier, wo ist denn hier das Frühstück? Weil es ist sehr groß, unser Bums hier. Wo geht's denn hier zum Frühstücksbuffet? In welchem Gebäude? Ja, hier links rum, alles klar. Gehst links rum, kommst an, stehst da, steht irgendein Kellner, sagst, ist hier das Frühstück. Nee, das ist genau am anderen Ende vom Gebäude. Müsst ihr ganz zurück, da mit dem Aufzug in die vierte Etage hoch. Also es ist immer so, du kannst dich drauf verlassen. Es ist das Gegenteil von der Auskunft, die du bekommst. Ist Fakt. Und noch ein letztes Beispiel, weil wir sind schon in der Nachspielzeit, wo wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden.
Ja.
Uber. Wirklich, funktioniert wunderbar. Wir fahren zum IBC, QNCC, super Pressezentrum dahin. Der fährt uns bis vor die Tür, soweit man da rankommt. Das ist natürlich auch nur ein Kilometer abgesperrt, also ein Kilometer entfernt, Luftlinie vom ICBTQ da. Lässt uns raus und wir steigen aus und wir haben noch nicht einen Fuß auf den Asphalt gesetzt. Da kommen vier Polizisten an. Go back in the car. Wir dachten, da ist ein Anschlag gerade. Wir sind ins Auto reingestiegen, die sofort ein Foto gemacht von dem armen Uber-Fahrer und seinem Nummernschild, weil er sich erdreistet hat, uns nicht in der vorgeschriebenen
Das haben wir gestern auch. Da haben der Mourinho und ich haben da schön einen Hafen aufgerissen und uns mit allen Ordnungshütern angelegt.
Ja, habt ihr gemacht?
Unserem armen Uber-Fahrer wollten die an die Wäsche.
Ja, weil das sind dann die armen Schweine, ne?
Dann sagt der eine, okay, we won't charge him. Wie meinst du das, you won't charge him? Der hat ja nichts falsch gemacht. Wir werden hier seit Tagen an der gleichen Stelle rausgelassen. Und jetzt heute ist es verboten, oder was? Hinter uns kein Auto, vor uns kein Auto, keiner wird gefährdet. Genau. Wir steigen hier nur aus, hat eine Sekunde gedauert.
Genau so.
Das ist unfassbar.
Ja, und der arme Uber-Fahrer, wer weiß, was dem passiert, ne? Also vielleicht wird der verhaftet gleich danach. Oder die hauen dem eine Strafe rein, wo der 3 Monate für arbeiten muss. Das weiß man. Das ist so traurig. Also, naja. Also, Wolf, wir haben...
Es ist ein Land der Widersprüche und Gegensätze und...
Und Absurditäten, ja, wirklich.
Absurditäten, ja. Das stimmt.
Wolf,
wir sind auch in Absurdistan, wir zwei.
Genau, wir sind auch in Absurdistan.
Aber das schon seit Jahren.
Und in der Nachspielzeit. Und wir müssen weitermachen, weil gleich spricht Hansi Flick schon wieder. Dann schauen wir mal, was der sich so überlegt hat, wie die Rückfahrt war, die natürlich auch, die ich mir lustig vorstelle, wenn man, die haben das ja bewusst eingepreist, dadurch, dass die 1,5 Stunden entfernt von Doha wohnen, in ihrer Oase als einzige Mannschaft. Wir müssen da jeden Tag hochgondeln, was echt auch ein Ritt ist durch die Wüste. Da haben wir wahrscheinlich, sind wir auch da vorbeigefahren, wo ihr zwischenzeitlich.
Wollen wir am Parkplatz schon, ja.
Genau. Und jetzt hatte die Mannschaft ja gestern diesen Rückweg nach der, jetzt weiß man selber aus seiner aktiven Karriere noch, wie das dann so ist. Nach so einem Spiel ist die Stimmung im Bus da. Wenn es gut läuft, gibt's da eine Kiste. Und dann hältst du nochmal eine Tanke an und dann darfst du vielleicht auch nochmal einen Burger reinwerfen. Und wenn's
Achtung,
schlecht.
Achtung, mein Freund. Hier gibt's keine Kisten.
Ah, ja, ja, gut. Und
es gibt auch keine Tanke, wo es Kisten zu kaufen gibt.
Ja, eine Kiste.
Wir waren hier im Supermarkt, wir haben einfach ein paar Wasser gekauft und haben einfach nur aus Scheiß, haben wir den gefragt, do you have beer? Weißt du, was er gemacht hat?
Nee.
No. So hat er gemacht. Hat gelacht. Ja. Hat einen guten Mutterwitz. Jeder Verkäufer.
Aber vielleicht, wenn du...
Ich hab aber hier auch schon abends in der Bar gesessen, wo am Nebentisch 5 Scheichs saßen, die sich die dicken Biere reingepfiffen haben. Ehrlich, der eine, der war nachher so blau, der wollte mit mir Arm in Arm zu La Paloma tanzen. Das ist kein Witz.
Ja, auch das erlebst du. Aber das darf dann wieder keiner
Widersprüche, sehen. Ein Land der Widersprüche. Ja.
Ein wunderbares Schlusswort. Wolf, pass auf dich auf. Ich hoffe, wir sehen uns noch.
Ja, du auf dich.
In diesen Tagen. Wie gesagt, ich muss mich beeilen.
Ich bin ja noch da.
Ja, du bist noch da. Ich muss mich ein bisschen beeilen vielleicht. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht sitzen wir ja nächste Woche auch und feiern den 4:0-Sieg gegen Spanien und das Weiterkommen mit dem 1:0 gegen Costa Rica. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Selbe Zeit, selber Ort, wie immer. Und bleibt für uns gewogen.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran... Du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.